Auch nach Polizisten hat man Flaschen zu schmeißen, klar, aber
Kann ich nur empfehlen, es ist echt ziemlich gut.
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex. Folge Nummer 18.
Ja, aber hallo erstmal.
Ja, ey, super, dass du Zeit hast, dass ich Zeit habe, dass wir alle Zeit haben, dass auch unsere Zuhörer Zeit haben. Das ist ja das Allerwichtigste, dass ihr Zeit habt. Sonst bringt das ja alles herzlich wenig. Wir haben uns natürlich auch für heute eingeplant, uns ein bisschen Zeit für eure E-Mails zu nehmen. Natürlich, dass wir das nicht schon wieder vergessen. Und heute soll es unter anderem um die Krawalle in Frankfurt gehen. Vielleicht auch so ein bisschen um... Ach, ich weiß auch nicht. Also das ein Thema zu schaffen, was wir uns vornehmen, ist ja eigentlich schon sportlich, ne?
Ja, also ich weiß auch nicht, bis wir den Podcast dann irgendwann zusammengeschnitten haben, gab es dann sicherlich schon in, keine Ahnung, in Wiesbaden oder so neue Krawalle. Ne? Vielleicht ist das da gar nicht so aktuell. Vielleicht sollten wir es einfach mal zusammenfassen unter Jugend- oder Partykrawalle irgendwie in Großstädten. Mhm. Auffallend auch in westdeutschen Großstädten. Ne? Irgendwie unsere ganzen Rübennasen hier in Chemnitz und so, die halten scheinbar die Füße still.
Gab es da nicht letztens
Westdeutschland los?
Gab es da nicht letztens eine Schlägerei in Erfurt?
In Erfurt?
Oder war das in Erfurt?
Vor der Staatskanzlei.
Ja.
Doch, da hab ich einen Aufruf von der Polizei gehört. Das lag auch irgendwie so ein bisschen hilflos. Mehrere Passanten haben die Ereignisse auf Handys aufgezeichnet und die Polizei bittet doch um Mithilfe und die Videos einzureichen oder so. Das war so etwas bittstellerisch, fand ich. Fand ich irgendwie ganz lustig. Also vor der Staatskanzlei, ich weiß gar nicht, inwieweit der öffentliche Raum da überwacht ist. Das ist ganz, ganz schwierig. Hab da mal ein Gutachten geschrieben in meiner Zeit, als ich da im Landtag war, zur Videoüberwachung im öffentlichen Raum. Also selbst wenn du als Juwelier eine Schaufensterfront überwachen willst oder so, ne, da darfst du wirklich nur so einen halben oder einen Meter irgendwie vom Fußweg noch vom Fuß, und jemand, der da einen Stein reinhaut oder so, da steht er nicht einen halben Meter vor der Glasscheibe. Also da gibt es wirklich Regelungen. Oder ich kann mich auch daran erinnern, als in Weimar der Goetheplatz Video überwacht werden sollte und die damalig zuständige, es war irgendeine Datenschutztante irgendwie, die kam nicht auf die Idee, dass das irgendwie schlecht sein könnte, dass man mit der Videokamera auch die Eingänge dann von dort ansässigen Anwaltskanzleien oder Arztpraxen überwachen könnte oder so. Es ist überhaupt nicht auf die Idee gekommen. Ne? Und da gab es original dann das Statement, ja, also hätte man mich darauf hingewiesen, hätte ich da schon mal hingeschaut irgendwie. Also das war noch so die Zeit, als Datenschutzbeauftragte so Versorgungsposten waren, die eigentlich nichts machen mussten, weil es kaum relevant war. Aber das hat sich dann ja vor 2 Jahren spätestens mit der Datenschutzgrundverordnung geändert. Ne? Da muss man jetzt schon ein bisschen Ahnung haben.
Ich bin jetzt
aber
eigentlich,
egal, wir wollten Krawalle.
Ja, ich bin jetzt eigentlich davon ausgegangen, dass dieser Vorfall dir irgendwie sehr nahe gewesen wäre, weil er dir ja räumlich nahe war und du da irgendwie weißt, was da abging, weil ich es nicht so richtig auf dem Schirm hatte.
Nee, ich weiß nicht genau, was da abging. Ich weiß nur, dass da irgendwie, dass es da Randale gab. Ich habe nur diesen Aufruf der Polizei hinterher gehört. Du kannst dann nebenher mal googeln. Ja, was damals in Stuttgart los war oder so, da hat irgend so ein Kumpel ganz suffisant, weil da gibt es so eine große Oldschool-Hardcore- Punk-Community gesagt, dass das wohl die Reaktion auf die neue Chromex-Platte waren. weiß nicht, ob das so das Chromex-Klientel war, keine Ahnung, aber fand ich einen schön suffisanten Kommentar.
Als diese Krawalle in Stuttgart waren, das ist ja jetzt sozusagen irgendwie wie so ein neuer Trend, habe ich so das Gefühl, dass da da gewisse Dinge dann irgendwie hochschaukeln. Da hat man den Begriff der Partyszene auf den Lippen getragen.
Die Partyszene, ja, und das hat mich ernsthaft auf den Gedanken gebracht, ob nicht auch Corona ein Stück weit daran schuld sein kann, ne? Weil da einfach kein Security steht, der dir ein paar aufs Maul gibt, wenn du im Club irgendwie über die Stränge schlägst. Sonst wären die Partygäste vielleicht über die Clubs der Stadt verteilt gewesen und da sorgt dann ja schon eine Security für Ordnung, ne? Wenn dann irgendwie der Alkoholpegel zu hoch ist und manche Leute sich zu lustig oder zu stark fühlen, dann gibt es ja so eine interne Regelung der Temperatur, sag ich mal, ne? Ich glaube nicht, dass die. Natürlich ist es richtig, dass in Medien darüber so berichtet wird, klar, aber dass die Berichterstattung darüber irgendwie bei den Leuten, die auf sowas Bock haben, den Bock schwinden lässt, ne? Das irgendwie finde ich da so ein bisschen popularisierend. So, oh, 800 Kumpels, lass mal Flaschen in die Bullen schmeißen, so ungefähr. ich finde das auch irgendwie ein bisschen schade. Ich meine, früher hat Joschka Fischer irgendwie Bullen verprügelt, weil es gegen Atomkraft oder Startbahnen auf Flughäfen ging oder.
Joschka Fischer hat Bullen verprügelt?
Soll er verprügeln, ja. Ja.
Was?
Ja, kannst du mal eine Runde bei YouTube drehen, da gibt es ein paar Videos. Zumindest war er da in dem Umfeld beteiligt.
Ich wollte gerade sagen, also der ist so rein körperlich, ist er doch gar nicht in der Lage gewesen.
Nein, das war schon von politischen Gegnern öfters zum Gegenstand gemacht worden, gerade als er noch hier politisch in erster Reihe aktiv war. Also da gibt es Fotos, wo man nicht genau sieht, ob er da ein Seil oder einen Stock in der Hand hat oder irgendwas. Egal, schau es mal nach. Aber ich meine nur, das war immer mit irgendeiner politischen Forderung oder so verbunden, irgendein Zweck. Ne? Aber dass jetzt die Partyszene meutert oder hast du da mal irgendwelche Forderungen mitschwingen hören oder so? Nee, das war einfach immer nur.
Nee, also das Ding, also was da eigentlich dahinter steckt, ist, dass man da natürlich auch ein Politikum, also verhindern will, dass ein Politikum draus wird. Denn was dieser Begriff eigentlich ausdrückt, beziehungsweise was dieser Begriff eigentlich bedeuten soll, ist, dass man damit die Einteilung in ethnische Gruppen beispielsweise verhindern möchte. Und in Stuttgart ist es allerdings ein bisschen, nicht in Stuttgart, in Frankfurt ist es ein bisschen anders ausgedrückt worden. Ich gucke jetzt nochmal direkt nach, dass ich es zitieren kann, aber ich habe es gestern schon irgendwie gelesen. Also was ich auf den Videos gesehen habe und festhalten kann, ist, dass jeder Mann, der eine Männerhandtasche trägt, also so ein, nicht etwa jetzt so ein Hüftgurt, ne, sondern so eine richtige Männerhandtasche von Gucci oder so, dass man denen nicht vertrauen darf. Ne, das ist grundsätzlich schon mal Fakt.
Okay, also Gürteltasche ist auch immer ein Klientel gut für eine Messerstecherei.
Ja.
Also weiß auch jeder Polizist, nee, kein Scheiß. Da ist Aufpassen angesagt, ne? Aber ist natürlich auch cool. Am besten ist für die Polizei immer Jogginghose mit Gürteltasche, ja. Weil dann ist alles Relevante in der Gürteltasche und man muss nur die abnehmen und spart sich da weiter eine größere Sucherei. Das sind so Weisheiten vom Polizeirevier Erfurt Nord. Aber Gucci-Handtaschen, haben die da Flaschen und Steine drin oder bringen die da ihr?
Nee, nicht weil sie da ihr Waffenarsenal mit sich dran, sondern das ist irgendwie so ein Erkennungsmerkmal. Also ich habe ein paar Videos gesehen aus der Nacht und dachte mir, Alter, die haben ja alle sowas. Jeder Einzelne.
Das deutet auf so ein Mindset hin, oder was?
Ja, das ist bestimmt so ein gemeinsames Mindset. Also es gab dann auf jeden Fall sehr schnell Äußerungen zum Migrationshintergrund der Verdächtigen, jetzt bei der Geschichte in Frankfurt. Und bei den Vorfällen in Stuttgart hat man eben vermieden, das irgendwie auszudrücken und deswegen hat man diesen absurden Begriff der Partyszene verwendet. Ne? Das ist ja nicht so, dass jetzt irgendwelche Veranstalter, Clubbetreiber, Leute, die irgendwie da arbeiten oder die irgendwie was mit Eventmanagement oder Veranstaltung zu tun haben, da irgendwie, ja, nee, das sind sag ich mal, Jugendliche und in Frankfurt war das auch so, also alles unter Mitte 20, die sich an gewissen Plätzen einfach treffen und sich da besaufen oder kiffen und da halt einfach irgendwie sozusagen die fehlenden Partys ausgleichen Und dann sozusagen aus dieser Situation heraus dann Eskalations.
Aber in Stuttgart gab es doch trotzdem diesen Fauxpas, dass da die Polizei von Stammbaumforschung gesprochen hat.
Ja, das kam da noch obendrauf irgendwie, ganz genau.
Ja, also das war schon, also das finde ich auch, wie unser Hostel, mein Lieblingsseehofer, sich da so ein bisschen rumschwadroniert irgendwie, das kommt mir vor. Also dass da auch, also ich habe auch einige Artikel gelesen von Fachleuten, ne, also Kriminalistik und so weiter, also die das für überhaupt nicht förderlich halten, ob das dann nun geforscht wird oder nachgeschaut wird, Migrationshintergrund, wo kommen die Eltern her irgendwie, also mir kommt das dann auch so vor, als ob, das ist ungefähr, als ob ich mir einen Obstsalat mache und der schmeckt irgendwie scheiße und ich frage mich, liegt das daran, dass hier die Orange aus Marokko kommt und die Apfelsine aus Spanien und mir nicht die Frage stelle, habe ich es vielleicht falsch gelagert, falsch behandelt, falsch zubereitet?
Ja, genau, dieses falsch gelagert und falsch behandelt ist ja im Endeffekt
auch die Probleme das, genau. Der jungen Leute werden überhaupt nicht ins Auge genommen, sondern es wird geschaut, okay, wo kommen die her, dann wissen wir, wo das Problem ist. Ne, und das zielt so, glaube ich, also zumindest nach meinem Dafürhalten, ordentlich dran vorbei. Und die Leute, die sich wirklich dafür interessieren, ob das Leute mit Migrationshintergrund sind oder woher die Eltern kommen, die interessiert auch nicht, ob die rein verwaltungsrechtlichen Migrationshintergrund haben. Die interessiert, ob die wie Kanaken aussehen oder nicht, auf Deutsch gesagt. Ne? Also das ist das AfD-Klientel, die wollen einfach wissen, ist das ein Bio-Deutscher oder sieht er nicht aus wie ein Bio-Deutscher, das interessiert die, ob da jemand einen deutschen Pass in der Tasche hat oder nicht, das ist denen völlig scheißegal, also,
muss man ja auch mal beim Namen nennen. Mir ist auch völlig scheißegal, ob er eine Gucci-Handtasche trägt, ob das ein Bio-Deutscher ist oder nicht, ich vertraue dem trotzdem nicht. Das ist,
ja, bevor irgendwelche Hassmails kommen, ne, ich habe das Wort Kanacke zitiert, ne, nicht selber verwendet, aber es ist wirklich
ich möchte
unfassbar. Es wird immer wieder in die gleichen Muster da zurückverfallen von Politikerseite her. Das regt mich total auf.
Ich möchte an der Stelle einfach einen Auszug hier von der Tagesschau-Seite zitieren, den ich jetzt nebenbei aufgemacht habe, weil es quasi ganz genau zu dem passt, was du gerade gesagt hast. Überschrift: Kritik an Äußerung zu Migrationshintergrund der Verdächtigen. Auch in Frankfurt gibt es Kritik über die Äußerung zu möglichen Migrationshintergrund der Randalierer. Der Frankfurter Landtagsabgeordnete Gut Yüksel von der SPD bezeichnete sie als völlig verfehlt. Der hohe Anteil von Personen mit Migrationshintergrund an der Gesamtbevölkerung sei eine Tatsache, insbesondere in jungen Altersgruppen. Daraus eine Motivation für Kriminalität abzuleiten und die Debatte zu ethnisieren, sei nicht zielführend. Für präventive Arbeit in der Zukunft, nicht zielführend für präventive Arbeit in der Zukunft, sagte er. Auch Dirk Bayer, Leiter des Instituts für Delinquenz und Kriminalitätsprävention,
das ist von
Institut für Delinquenz. Okay. Das klingt hart, ne?
Klingt nach Österreich, oder? Die haben immer solche Worte.
Schweiz, lass mich doch mal ausreden.
Oh, Schweiz.
Okay, sorry. An der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften sieht keinen Sinn in der Überprüfung des Herkunftslandes der Eltern bei Tatverdächtigen. Im Interview mit Tagesschau 24 erklärt er, hinter Gewaltausbrüchen wie in Frankfurt stünden andere Ursachen wie Perspektivlosigkeit und anerzogene Männlichkeitsnormen. Es mache daher wenig Sinn, Stammbäume zu rekonstruieren. Man müsse sich stattdessen auf die aktuellen Probleme der jungen Menschen konzentrieren, die so gewalttätig agieren. Auch eine Sperrstunde löse die Probleme in der Stadt nicht grundsätzlich. Sie verlagert sie dadurch lediglich auf andere Stadtviertel. Ja, genauso wie Probleme, die vielleicht vor einem Club stattfinden würden, jetzt einfach an diesen Plätzen stattfinden, wo sich die Leute jetzt gerade sammeln. Klar.
Also würde ich absolut unterschreiben, was die Leute da gemacht haben. Also total können wir eigentlich Schluss machen mit dem Podcast.
Ja, ich dachte, das war einfach jetzt eine super Zusammenfassung davon.
Deswegen. Ja. Also denke ich auch, das ist das, was ich etwas hölzern versucht habe zu sagen. dass dann man wirklich auf die Probleme der Leute gucken muss. Ne? Und die Polizei, die da nun rumstehen und irgendwie in Frankfurt wurde ja in der Polizeimeldung gesagt, man hat deeskalierend gewirkt, ne? Was immer auch deeskalierend ist, wenn man trotzdem in Wurfweite von Flaschen steht als Polizeihundertschaft.
Ja, man stellt sie einfach hochgerüstet und bewaffnet vor die Leute und das ist dann Deeskalation.
Man steht sie hoch, genau. Also das ist schon mal ein Widerspruch in dem Polizeibericht. Also den weiß ich nicht, das hat wahrscheinlich einer mit einem blauen Stern geschrieben. Ne? Das kann kein erfahrener Polizist gewesen sein, weil sich das natürlich in sich widerspricht. Aber und die baden das natürlich dann halt auch nur irgendwie aus, ne? Dass da irgendwie jemand schlechte Laune hat, keine Perspektive, sich die Hucke vollsäuft und da Flaschen nach dem Vertreter des Staates schmeißt, ne? Sind wir wieder bei der Gewaltenteilung in dem Fall. Ich gehe davon aus, dass es keine Bundespolizei war, eigentlich nach dem Vertreter des jeweiligen Bundeslandes, aus dem die Hundertschaft kommt. Das ist natürlich ein Problem. Ne? Zum Seehofer geht natürlich keiner hin und schmeißt eine Flasche. Also soll natürlich auch nicht sein. Ne? Aber
Vorsicht mit solchen Äußerungen.
Nein, ich sag ja, das soll weder nach Seehofer noch nach Polizisten hat man Flaschen zu schmeißen, klar. Aber dass die das da ausbaden müssen und dann einfach nur, die haben ja auch gar nicht das Instrumentarium in der Hand, dagegen was zu machen. Was kann ich als Polizei machen? Da habe ich meine Standardmaßnahmen wie Platzverweise, Verkehrsverbote und sowas, was ja auch in dem Artikel, den du eben zitiert hast, angedeutet ist. Dann war es dann irgendwie auch schon. Ne? Also das ist nur dazu geeignet, den Frust der jungen Leute noch mehr zu erhöhen. Ne? Von anderer Seite muss da Hilfe kommen und nicht von der Polizei. Und wenn ich dann immer solche Sätze höre wie, ich erwarte eine deutliche Reaktion der Justiz, bla bla bla, wir müssen Strafen verschärfen und irgendwie sowas. Ne? Das ist immer total traurig, dass sowas von Politikern kommt, die selber wahrscheinlich auch noch ganz oft Jura studiert haben und dann wahrscheinlich in der Rechtssoziologie Vorlesung in der Cafeteria waren, ne? Also weil einfach die Strafen erhöhen oder so, dass den Strafgrund, die Abschreckungswirkung, also das ist nur eine ganz, ganz kleine Facette davon, ne? Von der Strafandrohung. Mhm. Und ich habe als Politiker auch nicht der Justiz reinzuquatschen, welche Strafen verhängt werden. Wo sind wir denn? Wir sind noch nicht in den USA.
Gutes Stichwort. Trump droht jetzt damit, Bundespolizisten in demokratische Städte zu entsenden. In Portland hat er jetzt ja quasi den Aufstand mehr oder minder niederknüppeln lassen. Gegen,
das habe ich gelesen, ja.
Genau, gegen den Widerstand der Stadt und des Staates tatsächlich. Und das soll jetzt quasi auch in anderen, vornehmlich demokratischen Städten so weitergehen. Und also ich weiß nicht, das liest sich halt schon wieder so bedrohlich nach dieser, als ob man sozusagen jetzt die Orte, die von politischen Gegnern mehr oder minder bevölkert werden, dass man die so ein bisschen niederknüppelt mit einem eigentlich demokratischen Mittel.
Ja, aber das ist ja... im Gegensatz zu unserer Anführungsstrichen Partyszene schon eine politisierte Sache.
Ja, klar.
Ne? Also die sind da ja schon einen ganzen Schritt weiter. Die sind viele Leute, die da aus Frust auf die Straße gehen, die haben ja einen politischen Grund dafür ausgemacht und begehren dagegen auf. Ich habe das jetzt in Stuttgart oder Frankfurt oder in Erfurt vor der Staatskanzlei irgendwie, was immer da auch war.
Vielleicht das wissen sie auch, immer noch nicht. Das wissen sie immer noch nicht.
Vielleicht haben die sich ja auch um Bratwurstzipfel geprügelt oder so. Das soll in Thüringen auch vorkommen. Da habe ich jetzt noch keine politischen Forderungen oder irgendeine politische Dimension im Sinne der Leute, die da die Ausschreitung vollführt haben, wahrgenommen. Oder täusche ich mich da?
Nee, also diese Partyszene ist ja auch in dem Sinne nur eventorientiert. So wie man das so schön ausdrückt. Also da geht's dann.
Das sprechen Leute in Leipzig-Konnewitz auch immer mit dem Grinsen aus, so diese erlebnisorientierten Jugendlichen. Ja. Das kennt man ja auf jeden Fall. Aber klar, in USA, also was da jetzt aus Portland irgendwie so geschildert wurde, dass da tatsächlich irgendwie nicht gekennzeichnete Sicherheitskräfte in nicht gekennzeichneten Lieferwagen irgendwie Leute weggezerrt haben oder so. Also das erinnert mich wirklich an Militärdiktaturen in Argentinien, Chile oder was wie in Kolumbien teilweise politische Gegner zum Verschwinden gebracht werden. Also das hat mir schon echt ein riesengroßes Stirnrunzeln gegeben. Ne? Und dafür, dass das auch wirklich alles scheißegal zu sein scheint, die komplette bundesstaatliche Verfasstheit des Landes, ne? Dass ich nicht irgendwie, wie ich möchte, Bundespolizei in irgendwelchen Bundesstaaten einsetzen darf, wenn es mir wenn der Bundesstaat was dagegen hat und da nicht irgendwie um Amtshilfe oder Ähnliches bittet. Ne? Mhm. Das ist ja nur so ein kleines Nadelöhr, zum Beispiel um Bundespolizei in Oregon oder Portland einsetzen zu können, haben ja die Trump-Leute einfach gesagt, ja, wir haben Angst, dass das Bundesgericht demoliert wird und deshalb dürfen wir Bundespolizei hinschicken, ohne den Bundesstaat zu fragen.
Ach was.
Das war so diese, ja, das ist Juristen, ne, die suchen da immer nach einem Nadelöhr. Und dadurch ist immer noch zweifelhaft, ob das möglich ist. Aber das war so der Ansatzpunkt, um das juristisch irgendwie zu begründen. Ne? Und das sind dann schon Taschenspielertricks. Also das ist ganz, ganz kurz vorm Despotentum. Aber ganz, ganz kurz davor ein Despot, der hat dann noch abstrusere Begründungen. Aber das macht einem dann schon richtig Angst.
Ich, ne? Ich finde den Punkt dann auch schon heftig, wenn eine Begründung gar nicht mehr logisch sein muss. Also wenn man diesen Punkt überschritten hat, wo man niemanden mehr logisch begründen muss, warum man jetzt etwas tut, sondern nur noch juristisch solche Nadelöhre finden muss. Also dass es sozusagen nicht mehr von institutioneller Seite angreifbar ist, Hürde dessen sozusagen.
Ja, also da hatten wir ja auch schon drüber geredet, dass es da bei der Trump-Administration, da geht es ja auch gar nicht mehr darum, irgendwie den Rückhalt im Volk zu haben. Mhm. Ne? Also der Graben ist gezogen. Es gibt die Trump-Anhänger und die Trump-Gegner. Und da muss auf Seite der Trump-Gegner keine Legitimierung stattfinden aus Sicht der Trump-Administration. Ne? Also das ist völlig klar. Und wahrscheinlich könnte der Trump eine Atomrakete auf Mexico City schießen oder so. Und die Trump-Anhänger würden das noch feiern. Der hat im Prinzip bei seinen Anhängern Narrenfreiheit. Ne? Und alles, was der macht, das gilt nur noch, den Gegner zu frustrieren und die eigenen Anhänger zu aktivieren.
Ja, im Grunde war ja der Wahlkampf war ja auch quasi so eine Art Testballon, wie weit er gehen kann. Ja, und solche Veröffentlichungen wie das mit dem Grab her by the Pussy und so, das hat ja quasi gezeigt, dass er diese Narrenfreiheit bei seinen Wählern hat, dass er wirklich gewählt wird, trotz solcher Geschichten. Und das nutzt er natürlich seitdem.
Ja gut, aber das haben auch natürlich Politikergenerationen vorher den Weg bereitet. Ne? Also ich glaube nicht, dass es irgendeinen zurechnungsfähigen Amerikaner gibt, der glaubt, dass Bill Clinton eine andere Einstellung Frauen gegenüber hat. Ne? Nur der hat es halt politisch korrekt nicht in Mikrofone und Kameras geäußert. Ne? Und das ist dann eben der Pluspunkt bei der Trump-Anhängerschaft, dass er diese Political Correctness wegschafft. Ne? Also der Tabubruch, der hat stets und ständig vorher auch schon immer stattgefunden, aber unter diesem Schleier der Political Correctness. Und das ist ein Versäumnis von Politikergenerationen vorher. Absolut, also sehe ich so. Ne? Also das da darf man jetzt, da muss ich einen Donald mal ein bisschen in Schutz nehmen. Ne? Das hat er nicht alles allein verdorben. Also er ist quasi nur der riesengroße Schimmelbatzen, der auf der Grütze jetzt oben drauf ist.
Oh Gott. Also naja, kann man...
Wenn wir mal beim Obstsalat bleiben.
Ja, ne? Ja, genau. Lass uns mal beim Obstsalat bleiben. Also grundsätzlich quasi, dass man sagen kann, dass sozusagen die Realität von dem, was kommuniziert oder sag mal demonstriert wurde, soweit getrennt war an einem gewissen Punkt. Also dass sozusagen die politische Korrektheit so weit entkoppelt war von der eigentlichen moralischen Ist-Situation.
Genau, meinst du? Genau. Ja, genau. Also das sehe ich so. Das wird von vielen Anhängern Trump als Pluspunkt angerechnet, dass er eben diese Mauern da niederreißt. Ne? Und eben da keinen Hehl draus macht.
Manche Mauern baut er, manche Mauern reißt er ein. Das ist Hauptsache.
Manche Mauern baut er.
Ist halt ein Bauunternehmer, absolut. Ne? Also es ist halt sein Job, ja.
Und, es gibt nichts, was man nicht mit Beton regeln kann. Ganz alter Mafiaspruch.
Don Mike ist ja wieder am Werk.
Ja, nee, aber im Ernst, so denken solche Leute. Ne? Ja. Da denkt ja auch, da kann das wie ein Preis von einem Grundstück auf internationaler Ebene völkerrechtlich verhandeln, indem man immer da von seinen Deals spricht und so weiter. Mhm. Ne? Hat auf eine ganz, ohne die Folgen betrachtet und die Art und Weise, hat das natürlich ganz abstrakt gesehen schon was Erfrischendes, diese Herangehensweise, ne? Aber natürlich nicht von so jemandem.
Nee, wenn es wenigstens vorangehen würde. Ich meine, man kann natürlich die Spielregeln so ein bisschen beugen, wenn man wirklich irgendwie damit eine Gesellschaft voranbringt, aber das ist ja eigentlich nur noch schrecklich und Klüngelpolitik und Menschenrechtsverletzend etc. etc.
Ja, natürlich, aber das war es ja vorher auch schon. Das war es ja vorher auch schon, nur halt nicht mit einem Obama-Smile. Ne? Also die Interventionen und Kriege, die Obama geführt hat und so weiter, so sympathisch wie der mir ist, die Bilanz wird in der Geschichte auch nicht viel, viel besser sein. Ne?
Also, das nee, vor allen Dingen innenpolitisch war Obama wohl noch viel schlimmer, als uns das so bekannt war. Also
Ist das so, ja? Das
ist mir nicht so bewusst. Ich habe tatsächlich letztens vor einem Jahr oder so, kam der letzte Film von Michael Moore raus. Also es kam jetzt letztens so eine Kooperation mit Michael Moore raus, den meine ich nicht. Da ging es um diese ganze Fake Green Energy Geschichte in den Staaten. Davor kam ein Film von Michael Moore raus und da ging es eben um die... diese versprochene Heilsbringung durch Obama und was am Ende gelaufen ist. Und da war ein sehr, sehr krasses Beispiel. Ich muss jetzt gerade überlegen, wo das genau war, in welcher Stadt. Dazu ist es jetzt zu lange her, verdammt.
Nimm Springfield.
Ich glaube, es war sogar Detroit. Ich bin mir jetzt allerdings nicht sicher. Also irgendwas da in der Richtung. Oder es war wieder Flint. Keine Ahnung. Es ist ja immer Flint in seinen Beispielen. Und da war es dann tatsächlich so, dass da durch irgendwelche korrupten Machenschaften eine neue Wasserversorgung in der Stadt gebaut wurde. Und die hat dann dazu geführt, dass das Wasser bleiverseucht war.
Und Bleirohre oder was?
Naja, ich weiß nicht, irgendwie war das Wasser verseucht, bleiverseucht, Schwermetall verseucht. Und die Bevölkerung, die zum sehr großen Teil sehr arm und zum sehr großen Teil auch quasi farbig ist, die ist dem dann sozusagen ausgesetzt worden. Und Obama ist dann tatsächlich dahin gefahren und hat zu Demonstrationszwecken aus einem Glas getrunken, um zu zeigen, dass die Situation nicht schlecht ist. Also alle haben gedacht, okay, Obama kommt jetzt, der rettet uns mehr oder minder. Und er stellt sich dahin, hält eine Ansprache, hat demonstrativ ein Glas Wasser da, tut so, er trinkt nicht wirklich, er tut so, als ob er aus dem Glas trinkt und quasi beendet die Situation damit, die Krise.
Schön.
Und kurz darauf wird die Stadt zu einem Militärtrainingsgebiet umfunktioniert.
Okay, ja, das ist ja natürlich, die Bleiverseuchung wird dadurch nicht gemindert. Ne? Ja, wenn man da noch uranhaltige Munition benutzt, dann...
Dann wird es da auf jeden Fall nicht mehr dunkel. Ja, da kann nichts mehr mit Gute Nacht, da ist da immer hell dann.
Es gibt auch irgendwie Neuigkeiten wieder aus deiner sibirischen Lieblingsstadt, oder? Habe ich gesehen, da war wieder irgendeine Scheiße passiert.
In Norilsk, ja?
In Norilsk, ja, da war wieder irgendwas los. Aber ich habe jetzt neulich auch wieder, apropos bleihaltig, eine Diskussion mitbekommen, diese unsägliche, die es schon seit Jahrzehnten gibt, ob nun Jäger auf bleihaltige Munition verzichten sollten oder nicht, ne? Da gibt es jetzt, die Munition, die gleichwertig ist, ist dann wohl zu teuer oder irgendwie oder so. Aber das ist auch immer so ein Tabuthema in der Jägerschaft, wie viele Tiere da bleiverseucht werden. Naja, egal.
Darüber, dass sie erschossen werden, meinst du?
Nein, nicht darüber, dass sie erschossen werden. Aber es ist ja nun mal nicht so... Du weißt, ich halte viel von der deutschen Jägerschaft, aber es ist nun mal nicht so, dass da jeder Schrotschuss sitzt, ne?
Ja, ne, ich meine, wenn du mit einem MG jagen gehst, da fällt...
Fachmännisch.
Naja. Also tatsächlich, ich habe gerade mal geguckt, in Norilsk sind schon wieder 44,5 Tonnen Kerosin ausgelaufen. Das ist halt einfach...
Ein normaler Tag in Norilsk,
ich wollte gerade sagen, weil...
Durchschnittliche Woche, nicht ganz gut, aber...
Ja, du, verglichen zu den 21.000 Tonnen Öl im Mai, fällt das doch gar nicht auf eigentlich. Das ist,
Alter, müssen wir mal Urlaub machen, auf jeden Fall. Ich habe auch gesehen, irgendwie saß in Irkutsk nicht so gut aus, wegen Waldbränden, ne? Da Smogbelastung und so weiter. Hm. Also da kann einem schon ein bisschen Angst werden.
Also ohne Witz, ich wollte mir das, also ich grundsätzlich wollte ich mir Sibirien mal anschauen, weil das landschaftlich ja eigentlich echt wunderschön ist da, in den zwei Monaten, die es da nicht kacke ist, wettertechnisch. Hm. Also quasi in den zwei Monaten, wo du nur von Moskitos da gefressen wirst.
Da weißt du schon mehr als das komplette Oberkommando der Wehrmacht über das Wetter in Russland.
Die wären froh gewesen, wenn sie so weit gekommen wären, dass sie sich da hätten Gedanken drüber machen müssen.
Ja, das fängt ja schon vor Moral an, da unappetitlich zu werden zu bestimmten Jahreszeiten. Aber egal, war jetzt off-topic.
Ja, und vor allen Dingen Norilsk, ich hatte es ja mal erzählt in der Folge, wo wir drüber gesprochen haben, das war ja auch mal ein Thema, wo ich eine Seminarstunde drüber gehalten habe. Und das ist ja so außerweltlich, sage ich mal, so irreal und gilt ja als die dreckigste Stadt der Welt, also jetzt mittlerweile scheinbar. Und ich habe irgendwie so Bock drauf, solche geografischen Extrempositionen mal zu besuchen, so grundsätzlich. So Katastrophentourismus beispielsweise.
Also mich würde ja eher der Baikalsee interessieren, ne? Gar nicht, also eher Richtung Irkutsk darunter oder so. Das wär schon cool, so mit der transsibirischen Eisenbahn dahin fahren. Mhm. Dann kannst du noch Baikal-Amur-Magistrale irgendwie abbiegen, was weiß ich, direkt bis Peking fahren oder so. Und warum gleich noch Nordkorea-Urlaub hinten dran? Kannst du von Russland auch mit dem Zug ausfahren? Wäre wirklich mal cool. Ich bin jetzt allerdings nicht ganz über die Corona-Restriktionen in russischen Zügen auf dem Laufenden.
Oder in Nordkorea.
In Nordkorea, naja, da gab es doch dieses Meme irgendwie, ne? Oder dieses Sherpik, wie man es jetzt nennt. 13 Uhr, Nordkorea meldet 500 Infizierte, 13.05 Uhr, Nordkorea meldet 0 Infizierte. So nach dem Motto, ne?
Einfach alle erschießen, die irgendwie krank sind.
Ja.
Die sind ja sowieso nicht mehr produktiv. Ja, der Volkskörper muss gesund bleiben.
Ja, schlimm. Also ich hätte wirklich mal Bock, mir das anzuschauen in Nordkorea, aber hast natürlich immer im Hintergrund, das ist touristisch gar nicht so schwer. Also, gibt es genug Reiseveranstalter, die das machen.
Ich wollte jetzt gerade auch sagen, wir wissen ja nicht, wo wir jetzt mit Zart wie Krupstahl irgendwann hinkommen. Ne? Vielleicht ist das ja ein Podcast, der sich etabliert und vielleicht findet das ja irgendjemand mal cool. Ich arbeite ja jetzt mittlerweile auch mit ZDF Kultur zusammen. Vielleicht werden wir auch kulturell irgendwann akzeptiert und vielleicht gibt es dann ja auch irgendwann mal einen Grund zu sagen, hey, fahr doch mal zum Baikalsee, bieg dann ab und mach dann Urlaub in Nordkorea für ein paar Folgen oder sowas. Keine Ahnung, wer weiß. Ja, wir sind ja noch jung.
Ne? Also ich denke, die Berichterstattung da, die ist schon relativ eingeschränkt. Das ist halt das Problem, was ich damit hätte. Ne? Du bist da halt, wirst in einer kompletten Blase transportiert. Ne? Da
das ist richtig.
So eine Art Individualtourismus ist da natürlich nicht möglich.
Hast du da mal so ein paar Reportagen über Urlaub in Nordkorea gesehen?
Also ja, ich habe mich sehr damit beschäftigt. Ich habe auch viele Bücher darüber gelesen. Fällt mir jetzt gerade nicht ein, ist für so ein Asienprofessor an der Uni Wien ist der hat einige interessante Bücher darüber geschrieben, über Nordkorea auch ein, ich glaube, es ist das aktuellere Buch, sogar so eine Art Reise, nicht Führer, aber so ein Handbuch zum Reisen dort, Kim und Struppi gibt es ein Buch, ein Reisebericht in Nordkorea, total interessantes. Und ein Buch, wo mir das Lachen so richtig vergangen ist, das ist irgendwie ein anonymer Autor, Denunziation heißt das Buch. Das sind so Kurzgeschichten aus Nordkorea von einem Nordkoreaner oder einer Nordkoreanerin, die so ein bisschen den Alltag da schildert. Mhm. Man weiß nicht, ob es Fantasiegeschichten sind oder nicht, aber es wirkt sehr, sehr real. Also das sind schon beklemmende Situationen, die da geschildert werden. Ne? Also wirklich Kafka zum Kubik. Ne? Also
okay.
Wirklich so Schlag ans Hoftor-Style der Prozess. Das kann ich nur echt empfehlen, das Buch. Also das war wirklich sehr, sehr interessant. Und so Berichte von Geflohenen oder einer, der aus dem Strafgefangenenlager geflohen ist. Da hatte ich auch, ist auf der neuen HSB-Platte ein Song darüber. Stateless heißt der. Das ist in einem Buch von einem Häftling, ist der einzige, der bis jetzt aus einem nordkoreanischen Gefangenenlager nach Südkorea fliehen konnte.
Oh, krass.
Und der hat da einen Bericht geschrieben. Und das ganz Interessante an seiner Story ist irgendwie, wie der sich in dieser westlichen Welt überhaupt nicht zurechtgefunden hat. Ne? Und auch seine Geschichte anders erzählt hat und auch Sachen, die er gar nicht hätte erlügen müssen, da irgendwie erlogen und ausgemalt hat, weil das so von ihm erwartet wurde, von den Journalisten, die ihn interviewt haben. Ne? Also das ist wirklich jemand aus dem Gefangenen, der kannte noch nicht mal das Prinzip von Bargeld. Ne? Da ist da geboren worden in diesem Gefangenenlager.
Ach,
ne?
Was.
Und dort aufgewachsen und ist dann über China nach Südkorea geflogen, war eine Zeit lang in USA und hat sich da jahrelang versucht zurechtzufinden. Und wie gesagt, auch mit vielen, vielen Rückschlägen. Und also die Geschichte von dem Mann nachzuvollziehen, ist absolut faszinierend. Und am Ende steht so dieser Satz, der mich zu diesem Song gebracht hat. Da ist da nun in der Freiheit, ne, in unserer Freiheit in Anführungsstrichen, und sagt einen Satz wie: Ich vermisse die Reinheit meines Herzens, so wie es in Nordkorea war. Ich komme mit eurem erstunkenen, erlogenen Alltag hier nicht zurecht. Ich schaffe das nicht, mich so zu verstellen, dass ich hier funktioniere, so als Bottomline. Ne? Jetzt nicht ganz wörtlich, aber die Reinheit meines Herzens, das ist ein Satz, den er original so gebracht hat. Und boah, das war schon echt Gänsehaut, ist ja fast ein außerirdischer Blick auf unsere Kultur, ne? Das so zu, ich glaube, Flucht aus Lager 14 oder so ähnlich heißt das Buch.
Wobei ich mir tatsächlich nicht so richtig vorstellen kann, dass man, wenn man in einem Lager lebt, dass man dann reines Herz haben kann, weil da ja sicherlich auch Sachen passieren, die moralisch gesehen fragwürdig sind.
Natürlich, da hat auch seine eigene Mutter verraten und weiß bis heute nicht, ob die noch lebt oder so. Ne? Da kommt auch drauf an, wie die ihn behandelt hat oder was. Lies das Buch, es ist total interessant. Und man muss sich das zu Gemüte führen. Also es ist, und dann diskutieren wir halt hier über die Partyszene auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Ne? Das ist dann schon, ist das schon was ganz anderes. Da sind wir wieder vom Hundertsten ins Tausendste gerutscht, aber diese Perspektiven nebeneinander sind ja besonders interessant.
Zum Thema diskutieren und vorlesen und so weiter und so fort, wir müssen tatsächlich auch mal zu den ganzen E-Mails kommen. Nicht, dass wir das heute gar nicht mehr schaffen, das wäre ja total traurig, wenn wir es hier schon wieder anteasern und es dann wieder nichts wird. Soll ich anfangen?
Also ich hab mich durch die Mails gewühlt und da waren viele Sachen, über die man mal reden können. Also natürlich vielen, vielen Dank. Ne? Schreibt ruhig weiter fleißig Mails. Pia Opiatel oder Opiatel, keine Ahnung, hat geschrieben: Ich studiere evangelische Religion und Deutsch auf Lehramt, kleide mich dennoch dunkel, scheue mich nicht vor satanisch dunkel, schwurbeliger, ekliger Gitarrenmusik und gruseligen Grufti-Gedöns, wie es manche meiner Glaubensschwestern und Brüder
dieses Milieu
vielleicht bezeichnen würden. Ich trenne zwischen Kunst und Religion und glaube überdies nicht an den Teufel, muss aber viel über das Thema diskutieren, da ich in einem atheistischen Umfeld lebe. Nach dieser etwas längeren Vorrede nun die Frage an euch. Habt ihr ChristInnen, liest man das ja heutzutage vor, in euren musikalischem, szenischem Umfeld? Wie seht ihr die Sache mit Religion und Musik? Kann sich das eurer Meinung nach vereinen? Und zum Thema Religion selbst, seht ihr einen Sinn hinter dem Schulfach oder gehört es für euch abgeschafft? PS, ich liebe ja euren Podcast-Namen. Wie ist es dazu gekommen? Das können wir ja dann noch als Appendix vielleicht erläutern. Wie sieht's, wann warst du das letzte Mal mit deinen Kumpels in der Kirche? Nicht aus kulturgeschichtlichem Interesse.
Also ich bin tatsächlich sehr oft aus kulturgeschichtlichem Interesse in der Kirche und war schon wieder extrem schockiert über diesen Brandanschlag da auf die Kathedrale in Nantes. Also das macht mich einfach nur stinksauer, sowas. Aber ich sag mal, aus religiösen Gründen war ich noch nie in der Kirche, weil trotz dessen, dass ich aus Familientradition getauft worden bin, bin ich ja aus der Kirche ausgetreten und habe da meinen...
Die Kirchensteuer.
Ja. Genau. Ja, ist so. Das treibt einen in den Atheismus. Ja, nee, das... Das Glauben hat für mich nie irgendwie einen Sinn ergeben. Also ich habe das nie gebraucht und es hat mir auch nie irgendwie Sinn für mein Leben oder für mein Wirken gegeben. Also ich bin da definitiv Atheist mit Hang zum Nihilismus. Also jetzt nicht im moralischen Sinne, aber im Sinne der Frage, was soll das alles? Und dementsprechend...
Da habe ich mich da verguckt oder standest du neulich in dem WAG-Video nicht auch ums Feuer rum und hast dir die Eier gewärmt?
Es war so kalt.
Ja, ne, aber da hast du auch keine Paga-Tendenzen, das ist nur Folklore für dich.
Ach, oder? Überhaupt nicht. Nee, das war einfach nur dieses, boah, ey, hast du Bock, uns da zu unterstützen? Und dann, ja gut, also ich finde auch dieses ganze Paga-Zeug ehrlich gesagt ein bisschen peinlich eigentlich.
Ja, also ich denke auch, ich finde das immer besonders lustig, also gerade dieser Wikinger-Kult und so weiter, ne, dass da immer so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird, dass so die Wikinger-Großtaten eigentlich alles von christlichen Königen und Fürsten vollbracht wurden, ne, wie die Entdeckung Amerikas zum Beispiel oder so, und dass viele Runentexte oder fast sogar die meisten auch zu christlichen Zeiten
Also die Edda ist ja von einem Mönch geschrieben, also gibt ja eigentlich nichts historisch Korrektes dahingehend.
Ja, das ist so was die immer nicht so, ja, das ist immer so Disneyland-Wikingertum. Ne? Ja. Aber zum Satanismus, also was ich komisch finde, dass wenn sie sagt, sie ist evangelisch, dass sie nicht an den Teufel glaubt, obwohl sie an Gott zu glauben scheint. Na,
also ich meine, der Teufel ist ja auch nicht originär im Christentum sesshaft gewesen. Der kam ja erst, ich weiß nicht, im 5. Jahrhundert dazu.
Ich weiß es nicht.
Nee, also der Teufel hat nicht grundsätzlich existiert. Der wurde erst im Mittelalter erfunden, sozusagen. Der Teufel kam.
Ach so, also hier Fall of the Rebel Angels mäßig, das war erst eine Mittelalter-Sache.
Nee, es kann sein, dass es. Also so tief bin ich da nicht drin tatsächlich. Es kann ja aber sein, dass dieser Fall dieser rebellierenden Engel erst später zu diesem Höllending umgedeutet wurde. Also die Hölle hat definitiv nicht vorher existiert. Die kam erst dazu. Und also vielleicht habe ich mich jetzt auch falsch ausgedrückt. Das mit dem Teufel, kein Plan, ob der existiert hat, aber die Hölle hat definitiv nicht existiert vorher.
Aber das wäre ja krass, wenn die sich wirklich selber was ausgedacht haben mal.
Nee, ne? Das haben sie sich auch nicht ausgedacht. Das
nee, wollte ja sagen.
Tartarus also gab es ja alles schon. Irgendwelche Anderswelten, wo die geknechteten Seelen dann hinkommen.
Ich würde sagen, also würde das Judentum mit Urheberrechtsklagen arbeiten, da hätte das Christentum ordentlich ein Problem gehabt. Ne,
aber das Judentum hat gar keine Hölle, glaube ich. Also ich
weiß es nicht, keine Ahnung. Also ich weiß es nicht in Bezug auf Hölle, das weiß ich nicht.
Also da ist es irgendwie so, dass du einfach in deinem Grab liegst, bis du wiedererweckt wirst, wenn ich mich jetzt recht erinnere an meinen Ethikunterricht. Und das die nächste Frage, ob ich glaube, dass Religionsunterricht abgeschafft werden sollte, da ich weiß, wie die Praxis von Religionsunterricht so ist, sage ich ja.
Ach so, gut, du hast es ja aus pädagogischer Sicht noch. Ja, ja, okay.
Also ich denke, dass für uns alle und für den Menschen sicherlich ein Ethik- oder Philosophieunterricht grundlegend am sinnvollsten ist, der einfach den Blick für alle Religionen freigibt. Also ich habe sehr viel über den Hinduismus, über den Buddhismus und so weiter und so fort gelernt in der Schule, aber natürlich auch über den Islam, über das Christentum. Und ich finde wichtig, dass man alles kennt und dass man sich nicht grundlegend auf eins da festschießt und dann trotzdem noch irgendwie rein ethische Prinzipien sich ja auch verinnerlichen muss. Und Philosophie ist ja auch eigentlich wichtig, finde ich.
Ne? Ja, na, ist das in der Schule heutzutage so, dass Religionsunterricht, da gehe ich entweder zum muslimischen, katholischen, evangelischen und Ethik bildet so diese da redet man mal in Gesamtheit über Religion, das Phänomen an sich.
Das ist tatsächlich wirklich von Bundesland zu Bundesland, von Schule zu Schule unterschiedlich. Das kann man leider nicht so richtig subsumieren jetzt hier.
Okay.
Es, also bei uns hier in Sachsen-Anhalt war es Ethikunterricht. Du hattest entweder evangelischen oder katholischen, je nachdem welche Schule, blablablub, welche Ecke. Also meistens halt evangelisch Religionsunterricht. Mhm. Und im Ethikunterricht hast du sozusagen die Mischung aus Philosophie, anderweitige Lebensperspektiven und Religionskonzeption gelernt. Und das fand ich eigentlich immer ziemlich gut, weil es so einen Gesamtüberblick über die Ideen der Menschheit gegeben hat. So mal ganz grob gesprochen, es war nicht zu,
also, zu klingt tief, für mich auch am interessantesten, ja.
Es war nicht zu tief in der Philosophie drin, dass man jetzt, also klar, hat man sich da mit einigen dann doch ein bisschen genauer beschäftigt, ob das jetzt John Locke war oder Descartes oder, ne? Aber auf der anderen Seite hast du halt auch alles so umfassend über die Religion gelernt. In dem Sinn, also alles, was du wissen musst, um dich drüber unterhalten zu können oder um es zu verstehen. Übrigens an dieser Stelle möchte ich das mal erwähnen, es gibt eine ganz süße Serie, wie genau hieß die, mit Morgan Freeman, bei Netflix läuft die, wo er durch die Welt reist und über Gott spricht. Mit den unterschiedlichsten Anhängern unterschiedlichster Glaubensgemeinschaften und Sekten.
Weil er selber schon mal Gott gespielt in irgendeinem Film, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Bei Bruce Allmächtig
war
das. Und deswegen vermutlich dann auch die Serie. Und das ist wirklich sehr interessant, was es da für Kulte gibt und wie die sich ihren Glauben zu bauen und was da die Prinzipien sind. Da geht es dann immer darum, was ist eure Teufelsvorstellung beispielsweise oder gibt es einen Heiland bei euch und so weiter und so fort. Das sind so immer die einzelnen Folgen. Und ich habe, glaube ich, die drei Staffeln hintereinander weggeguckt an einem Sonntag.
Das klingt total interessant.
Das ist auf jeden Fall wirklich richtig gut.
Noch weiter zur Frage, hast du in deinem Umfeld Leute, die glauben? Also jetzt nicht an den hallischen FC oder so, sondern an
da muss dein Glaube aber wirklich stark sein. Aber du als Jena-Fan, du bist ja auch geprüft.
Ich bin Märtyrer. Ich habe schon Märtyrerstatus. Mehrere Martyrien durchwandert, auf jeden Fall.
Aber ein Freund von mir wird tatsächlich Pfarrer. Der dürfte jetzt eigentlich auch gerade mit seinem Examen fertig sein. Muss ich direkt mal gleich mal fragen, ob er jetzt durch ist, weil die Tage hat er jetzt so die letzten Prüfungen eigentlich gehabt. Und er glaubt auch. Und wir haben sehr, sehr viele Gespräche schon geführt. Vor allen Dingen betrunken. Er kommt auch aus Jena tatsächlich. Und ich war ja nun eine Weile sehr viel und sehr intensiv in Jena und irgendwie ist jeder Abend, wenn wir irgendwie zusammen im Freundeskreis trinken waren, darauf hinausgelaufen, dass wir irgendwelche religiösen Grundsatzdiskussionen geführt haben. Also aufgeschlossen, ja. Und er ist da auch wahnsinnig kommunikativ und aufgeschlossen in jeder Hinsicht. Und es war auch immer sehr spannend. Das Problem ist, dass man sich am Ende dann immer relativ wenig merkt, weil man ja besoffen war. aber also er macht das auch sehr unaufdringlich.
Deshalb gibt es ja Podcast, damit du das nicht vergisst, was du da mit jemandem gelabert hast.
Ja, dazu müsst ihr ja Podcasts hören, ey. Das ist ja, ist da eigentlich auch recht aufgeschlossen, so Musik gegenüber beispielsweise oder Fandoms gegenüber, die jetzt nicht christlicher Couleur sind.
Aber ja, also das denke ich, erzähl ruhig.
Aber ansonsten habe ich da relativ wenig Schnittmenge tatsächlich, um das jetzt nochmal zu sagen. Ich kenne wenige, aber es liegt ja irgendwie auch so an dieser Ostkultur. Hier ist einfach. Ja.
Na gut, was bei Pia jetzt hier so anklingt, dass sie da wirklich Kunst und Religion irgendwie voneinander trennt.
Ja.
So wie Wag wie Kernes das gemacht hat zum Beispiel. Das sehe ich in der Tat bei vielen Leuten. Ne? Also auch ich habe viele Gläubige in meinem Umfeld, also muslimisch.
Echt, ja?
Also ich kenne einige Muslime, die das schon auch ernst nehmen. Das ist ja auch ein ganz großes Missverständnis so zwischen in Anführungsstrichen unserer abendländischen Kultur und vielen Muslimen. Die denken halt oft, dass Muslime ihre Religion genauso wenig ernst nehmen, wie wir Christen christlich geprägten Menschen das tun. Ne? Mhm. Und das ist bei vielen Leuten eben nicht so. Also das ist so ein ganz großes Grundmissverständnis, was es oft gibt. Also ohne, dass ich dieses Ernstnehmen vom Islam mit Intoleranz gleichsetze oder so. Ganz im Gegenteil, das sind total tolerante Menschen, also die ich da kenne. Dieses Trennen von Kunst und Religion, also ich weiß, gerade in den USA ist das oft schwierig. Ne? Es gibt ganz, ganz viele Radiostationen, in denen wir nicht gespielt werden dürfen. Also da gibt es einen Haufen.
Ist echt so, ja?
Ja, da gibt es im Internet, kann man mal googeln, einen Haufen Listen, ne, wo man in lustrer Gesellschaft ist mit Morbid Angel, Rotting Christ und so weiter. Ne? Da im Bible Belt irgendwie, also das ist, gehört schon so ein bisschen säkularisiert. Ne? Und ich muss ehrlich sagen, ich habe in der Geschichte großen Respekt vorm Glauben mancher Leute. Ne? Also gerade so Leute wie Bonhoeffer oder Paul Schneider, der ja sogar von einer katholischen Kirche als ein evangelischer Märtyrer bezeichnet wird. Ne? Also die wirklich in ihrem Glauben in Tod gegangen sind und haben noch Leute getröstet dabei und so weiter, oder Geistliche, die mit Kindern zusammen in die Gaskammern gegangen sind und so. Also das sind dann schon Geschichten, und ich kann auch meine Großmutter, ne, die mit 100 Jahren friedlich eingeschlafen ist, in dem absolut festen, in der festen Überzeugung und dem unumstößlichen Wissen, dass es jetzt weitergeht und sie alle ihre Lieben wieder sieht und so. Und ich kann nur sagen, dass das der Frau in der Situation, dass es schön für die war. Ne? Und die Facette muss man bei aller Christenkritik und Religionskritik dann eben auch sehen. Ne? Dass es eben sowas bei einzelnen Menschen verursacht. Wieder anders, ich habe gestern einen Artikel oder eine Prozessakte aus dem Mittelalter gesehen. Ein Hexenprozess, wo ein 13-jähriges Waisenmädchen verbrannt wurde. Ne? Und von keinem Hilfe bekommen hat, schon gar nicht von der Kirche, sondern die da eher der treibende Keil war. Und das steigert dann wiederum die Wut auf Religion und was das mit den Menschen machen kann. Ne? Also es kommt dann immer, und Christentum ist ja auch nicht gleich Christentum, ne? Selbst in der katholischen Kirche gibt es Leute, die da vernünftig denken können, die für andere Strukturen plädieren.
Die Frage ist natürlich, ob man jetzt sowas wie die Hexenverbrennung oder so oder Kreuzzüge überhaupt in diesem Kontext noch erwähnen sollte nach Jahrhunderten. Und ob man, darf ich ganz kurz noch ausführen, ob man nicht vielleicht auch in Betracht ziehen sollte, dass die Religion natürlich auch instrumentalisiert wurde, vor allen Dingen in einer Zeit, wo Religion sozusagen grundlegend für alles im Leben eine Rolle gespielt hat, hier in Europa beispielsweise. Und so ein Kreuzzug hatte ja nicht wirklich was damit zu tun, dass es hier um Religion ging. Natürlich bei den Anhängern, die dann dahin gelaufen sind, aber doch nicht bei den Durchführenden. Es gab ja Kreuzzüge, die es nicht mal ins Heilige Land geschafft haben. Ich weiß nicht, ob es der dritte oder der sechste Kreuzzug war. Der hat einfach Konstantinopel geplündert. Weil die Venezianer sich dachten, das ist jetzt aber einträglicher. Dann sind die einfach nach Konstantinopel und haben das gebrandschatzt und ausgeräumt.
Es gibt auch genug Kreuzzüge, die nie stattgefunden haben. Ne? Zum Beispiel dieser geistliche Cusanus, der sollte auch eine Kreuzzugsarmee zusammenstellen. Und da kam dann irgendwie nicht genug Geld zusammen, ja. Weil es gerade nicht lukrativ genug war. Ne? Die waren gerade zu gut aufgestellt dort im Morgenland und hätte eh nur vor die Mappe gegeben. Und aber das sehe ich halt immer eher so ein bisschen menschheitskulturgeschichtlich irgendwie. Ich denke, man sollte es schon noch aufs Tableau heben, weil die großen Verfehlungen der Kirche, sagen wir mal, die es ja heute auch immer noch gibt, ne? um Gottes Willen, und dass Religion instrumentalisiert wird, da sind wir ja, das haben wir ja noch lange nicht hinter uns gelassen. Ich würde da nicht wie du von der Vergangenheit sprechen. Aber gerade wenn auch so christliche Gesellschaften mit muslimischen Staaten oder so verglichen werden, muss man sich auch mal bewusst machen, dass da vielleicht gerade mal maximal 300-400 Jahre dazwischen liegen zwischen den Verhältnissen, die man da heute miteinander vergleicht. Ne? Und wenn man das jetzt so auf, sage ich mal, 40.000 Jahre Kulturgeschichte bezieht, ist der Abstand da nicht allzu groß. Und man sollte bei aller berechtigter Kritik trotzdem ein bisschen flacher halten. Also ich denke absolut, dass man das immer noch mit aufs Tableau heben muss, weil gerade von bei philosophischen oder religiösen Konzepten ist die Genese und die Entstehungsgeschichte ist da schon wichtig für mich.
Ja, aber das Abschlachten von Ungläubigen steht ja in keinem Kontext oder in keiner Verbindung zu den christlichen Werten. Also das ist ja eine Perversion dessen. Und ich finde, einem Gläubigen vorzuwerfen, dass irgendwelche geldgeilen Despoten des Mittelalters da quasi Kapital draus geschlagen haben und der Glaube deswegen schlecht ist, das finde ich verfehlt.
Ich habe doch nicht gesagt, dass der Glaube schlecht ist. Im Gegenteil,
darum geht es mir halt in dem Diskurs, dass eben diese Taten auch, ich meine, es ist ja in der Metal-Szene auch gang und gäbe, dass man ja dass man Gläubige ja so ein bisschen schämt und dass man über das Christentum herzieht. Ich weiß nicht, ob das immer noch überhaupt modern ist, aber in den 90ern war es ja durchaus modern.
Also eine Band wie Biermoth zum Beispiel, die schöpft ja ihre Relevanz daraus, dass aus einem erzkatholischen Land wie Polen kommt. Also die würden in alternativen Viertel in Berlin würden die nicht funktionieren als Band. Also jetzt rein vom über die naja, musikalische klar. Qualität hinaus, die sie natürlich haben. Aber jetzt bin ich dir schon wieder ins Wort gefallen, wird in einer anderen Mail auch noch angemerkt.
Dass du das immer machst, ja.
Ja.
Ich bin das mittlerweile gewohnt. Sag mal, wusstest du eigentlich, dass es dann noch ein drittes Element gab, neben Leviathan und Behemoth?
Weiß ich nicht, worauf du, bei welcher Konzeption
naja, jetzt?
Bei Hobbes oder was? Oder?
Nee, ich rede jetzt nicht vom Leviathan, also von dem Werk, sondern von dieser jüdischen, oder ich weiß gar nicht, ob das es ist ein jüdisches Konzept, von diesen Urmonstern quasi.
Golem.
Nee, der Golem ist ja wieder ein magisches Wesen, das von einem Rabbi in Prag.
Der ist aber cool. In dem ganzen Judentum-Geschwurbel in der Mystik mag ich den am meisten.
Ich finde den auch super spannend. Aber meine ich auch nicht. Nee, es gibt doch Behemoth, das ist sozusagen das Ungetüm der Erde. Dann gibt es den Leviathan, das ist sozusagen das
Ungetüm. Also Hydro.
Genau, oder? Genau. Ja. Und es gibt noch ein drittes und das ist relativ unbekannt, weil es nur in den Apokryphen irgendwie erwähnt wird. Ist aber tatsächlich, also ist sozusagen auch quasi das Himmelsgegenstück dazu, was ja völlig logisch ist. Und das ist Ziz, also Z-I-Z. Das ist quasi wie so ein großer Vogel, der sozusagen so beschrieben wird, als das Himmelszelt, das sich über einen spannt, ist sozusagen die Flügelspanne des Ziz oder Ziz oder so. Ja.
Interessant, ne? Aber gut, ich hab schon von dem Kanon keine Ahnung, dann gucke ich, habe ich von Nachgerufen erst recht keine Ahnung. Das ist interessant. Cool, da könnte man ein dreiteiliges Konzeptalbum draus machen.
Ich finde es auch wahnsinnig spannend und auch als Name für eine Band einfach geil. Gibt es aber schon. Da gibt es so eine Japano-Rock-Band mit dem Namen.
Ah, okay, ich habe neulich geguckt, ob ich eine, weil es in der ganzen Corona-Diskussion, da kam ja der Name, dass eigentlich für eine Punk-Band ein cooler Bandname wäre, die Risikogruppe.
Gibt's aber schon, oder?
Gibt's leider schon, ja. Aber irgendwie vor einigen Jahren, weiß nicht, ob die sich schon aufgelöst haben oder so, aber hatte schon mal jemand die Idee.
Die
aber ein geiler Bandname.
Herrlich. Das ist wirklich gut. Das gefällt mir tatsächlich sehr, sehr gut.
Ich bin übrigens auch getauft und kirchensteuermäßig natürlich den gleichen Weg gegangen wie du. ich bin von Gläubigen umgeben, diskutiere auch nach wie vor sehr, sehr, sehr gern mit denen und ich glaube, das geht ja auch so als spirituelles Wesen ist der Mensch schon in dem Wissen angelegt, dass es da irgendwie mehr gibt oder so, ne? Aber das ist auch dieser Organisationsgrad des Glaubens, der dir Bauchschmerzen bereitet, oder? Ist das bei dir auch so?
Nö, also ich glaube wirklich nicht, dass da irgendwas ist. Ich glaube, der Mensch braucht das. Also daran zu glauben, in der Menge braucht der Mensch irgendwie einen Grund, weil er sich also es gibt eben Menschen, die sich ihren Grund selbst schaffen können und also einen, der sie am Laufen hält, möglichst lange. Und dann gibt es sicherlich auch einige, für die das nicht möglich ist und für die ist ein Glauben an irgendwas sicherlich ein gutes Instrument, vor allen Dingen in schweren Zeiten. Und dementsprechend ist es ja auch, es ist ja auch toll, wenn man etwas hat, das einen so auffangen kann. Ich persönlich brauche keinen übergeordneten Grund und ich bin total cool damit, dann am Ende zu Erde zu werden und gar nicht mehr zu existieren und nie wiederzukommen. Und ich hoffe auch, dass es kein Samsara gibt und ich hoffe auch nicht, dass ich wiedergeboren werde. Einmal reicht, mehr brauche ich nicht. Und gut, fertig ist der Lack. Ja, vielleicht denke ich irgendwann mal anders drüber, aber
ja, das ist natürlich jederzeit offen für zur Ausarbeitung, je nach Lebenssituation. Ne? Das kann natürlich sein. Also ich denke, ich bin absolut der festen Überzeugung, wenn da irgendwas ist, dann meinen alle Menschen, die glauben, das Gleiche. Also irgendwie, also eher so eine horizontale Ökumene. Ich habe keine Ahnung. Also ich denke, da ist auf jeden Fall noch mehr, aber ob das unergründete naturwissenschaftliche Phänomene oder spirituelle Sachen oder das Gleiche sind, in dem sich dann überschneidet, gibt ja mittlerweile auch Physiker, die da mit irgendwelchen Gleichungen nicht weiterkommen. Und da das irgendwie spirituell lösen wollen. Ich weiß es nicht. Also ich habe auch schon viel gelesen über transpersonale Psychologie, über ein Bewusstsein, was unabhängig vom Körper existieren kann oder was weiß ich. Also da gibt es interessante Sachen, aber ich weiß noch nicht mal, ob das spirituell oder naturwissenschaftlich ist.
Also das, irgendwas ist ich da. Glaube, das ist spirituell, würde ich jetzt mal behaupten, weil natürlich diese Entität, ne, die ja irgendwas Göttliches sein soll, wird ja von vielen auch als eine Art universelle Energie bezeichnet und ist mehr oder weniger nur ein Versuch der Erklärung einer Seele. Also dass man nicht von einer Seele bevölkert wird, sondern von einer Energie, die dann aufgeht in dieses Universelle. Ich finde die Idee, finde ich ganz nett, aber das ist natürlich auch Science Fiction für mich. Also das gibt es beispielsweise Philipp José Farmer, hat da seine Flusswelt-Trilogie oder ist es eine Quadrologie? Keine Ahnung. Die Flusswelt-Zyklus-Reihe kann ich dir dann sehr empfehlen, falls du da mal Bock drauf hast. Da wird jeder Mensch auf einem Planeten wiedergeboren, der von einem großen Tal durchzogen ist, an einem Fluss. Und eine der Hauptfiguren, die da eine Rolle spielt, ist zum Beispiel Hermann Göring. Und es geht darum, dass man sozusagen eine Chance bekommt, moralisch rein zu werden und seine Chakren quasi zu reinigen und dann aufzusteigen eben in diese Entität, in diese universelle Energie. Das wird von einer Alien-Rasse quasi gesteuert, die Menschheit dazu sozusagen retten will. Da habe ich jetzt schon hart gespoilert, das weiß man die ersten zwei Bücher noch gar nicht, tut mir leid, sorry. Ich weiß nicht mehr, wie es ausgeht, deswegen kann ich es nicht zu Ende spoilern, aber es ist eine meiner absoluten Lieblingsreihen, kann ich nur empfehlen, es ist echt ziemlich gut. Mark Twain ist auch eine der Hauptfiguren, also es ist wirklich sehr spannend und teilweise okay. Biografisch. Sir Richard Francis Burton ist die Hauptfigur. Auch eine sehr, 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 sehr spannende Persönlichkeit. Genau, das wollte ich jetzt an der Stelle jetzt nur noch mal ausführen, aber ich glaube, wir haben uns, was die Beantwortung dieser Frage angeht, auch schon wieder.
Ich liebe ja euren Podcast-Namen. Wie ist es dazu gekommen? Da reden wir mal in einer Spezialfolge drüber, oder?
Dann lass doch einfach konsequent mal die nächste Folge E-Mails beantworten. Damit wir es jetzt endlich mal schaffen. Grundsätzlich, meine Lieben, ihr dürft uns gerne an zartwiegruppstahl@gmx.de schreiben oder eben bei Instagram, sind wir ja auch unter demselben Namen, -gmx.de. ich würde sagen, in der nächsten Folge setzen wir uns wirklich mal komplett mit allem auseinander und erklären euch auch, woher der Name überhaupt kommt.
Ja, und wenn ihr uns mailt, schreibt, wie alt ihr seid und woher ihr kommt. Das ist auch immer noch ganz interessant zur Einordnung.
Auf jeden Fall. Mike, ich hätte ja Bock, dass wir die 20. Folge einfach mal live bei Twitch dann streamen. Also jetzt ist das hier ist die 18., glaube ich. Die E-Mail-Folge wird dann die 19. und die andere müsst ihr ja dann die 20. sein.
Vielleicht richtig sogar extra einen HSB-Twitch-Kanal dafür ein, wo wir es co-hosten können oder so.
Das wäre natürlich richtig edel.
Na, mal sehen. Alles klar.
Alles klar, mein Lieber. Dann auch danke an euch als Zuhörer und Freunde dieses Formats. Und nächste Folge kümmern wir uns dann wirklich mal um euch.
Alles klar. Ciao. Tschüss. Mach's gut, Alex.